welche Rolle Hybride tatsächlich für die Evolution und auch für die Entwicklung natürlicher und vom Menschen geprägter Ökosysteme spielen, das wird erst seit relativ kurzer Zeit intensiv erforscht, zum Beispiel von Susanne Dobler. Sie ist Professorin für molekulare Evolutionsbiologie am Zoologischen Institut der Universität Hamburg. Und mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert und gefragt, ja, was sie als Evolutionsbiologin denkt, wenn sie ein Pisli im Zoo oder auch in der freien Natur sieht.
Also ganz ehrlich gesagt rollt sich mir ein bisschen das Hemd dabei hoch, wenn sowas von Menschen im Zoo einfach aus Neugierde produziert wird. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich in einer Situation, wo solche Vermischungen von Arten natürlich passieren und in Zukunft sicher durch den Klimawandel noch häufiger passieren werden.
Wie oft kommt es denn unter natürlichen Bedingungen in der Natur zu Hybridisierung? Gibt es da Zahlen und Daten oder Schätzungen zu?
Also die Botaniker sind uns Zoologen da weit voraus. In den Pflanzenwissenschaften war es einfach schon viel länger klar, dass Hybridisierung ein ganz normaler Prozess ist. Und moderne oder neuere Abschätzungen sagen, dass höchstwahrscheinlich ein Drittel aller Pflanzenarten durch Hybridisierung entstanden sein könnte. Also innerhalb einer nah verwandten Gruppe natürlich immer, dass da es zu Hybridisierung gekommen ist und dadurch eben tatsächlich auch neue Arten entstanden sind. Das ist eine sehr hohe Zahl, würde ich mal sagen. In den ganzen zoologischen Wissenschaften wurde lange Zeit, also als ich selber studiert habe, in den 80er und 90er Jahren, immer noch so davon ausgegangen, dass das eher ein Problem der Botaniker ist. Aber inzwischen wissen wir, dass es auch bei Tieren sehr häufig zu Hybridisierungen kommt. Allerdings oftmals in der Form, dass die Art sich nicht gravierend verändert in ihrer Morphologie oder wie auch immer, aber eben durch gelegentliche Hybridisierung Gene in das Genom einer Art hineingelangen, die dort dann stabilisiert werden können, wenn sie eben wirklich einen Vorteil verleihen.
Ist Hybridisierung bezogen auf die Evolution also ein bislang unterschätzter Effekt, ein wichtiger Effekt neben Mutation und Selektion?
Ja, das kann man so sagen. Wir sind tatsächlich heutzutage an dem Punkt, wo wir durch den Blick in die Genome, der uns inzwischen eben seit 10, 20 Jahren jetzt überhaupt erst in dieser Form möglich ist, feststellen, dass es überall in den Genomen Spuren gibt von Genfluss, also Gene anderer Arten, die in das Genom einer bestimmten Art gelangt sind. Das ist effektiv etwas, was wir erst jetzt durch die Fähigkeit, eben wirklich Genome durchzusequenzieren, in diesem Ausmaß überhaupt erst erfassen können. Vorher, als man nur Morphologie betrachtet hat, war das einfach nicht möglich.
Weil man es am Aussehen eben einfach nicht erkennt, ob ein Hybrid vorliegt oder nicht. Ist es nicht grundsätzlich ja ein bisschen verwunderlich? Gibt es nicht einen Selektionsdruck, den optimal passenden Paarungspartner, optimal passende Paarungspartnerin zu finden, um möglichst großen Fortpflanzungserfolg zu haben? Warum kommt es trotzdem zu Hybridisierung in der Natur? Welche Vorteile können Hybride auch haben?
Also es ist richtig, dass Arten sich eben gerade dadurch auszeichnen, dass sie keine Fehlverpaarungen mit anderen Arten eingehen sollten. Das ist so wirklich der am häufigsten verwendete Artbegriff, dass Arten eben in sich geschlossene Genpools sind, also sich nicht mit anderen Individuen anderer Arten verpaaren. Aber trotzdem kann sowas im begrenzten Rahmen vorkommen. Also einfachstes Beispiel, die passenden Paarungspartner sind nicht zu finden. Also wenn einzelne Individuen eben weit weg von ihrer Ausgangspopulation gelandet sind, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch einen falschen Paarungspartner akzeptieren, deutlich höher. Das ist mit Sicherheit eine der leicht vorstellbaren Situationen, wie es zu Hybridisierung kommen kann. Oder dann eben auch, wenn sich Artenareale verschieben und dadurch Arten miteinander in Kontakt kommen, die vorher eben nicht darauf selektiert wurden, gegen diese falschen Paarungspartner zu diskriminieren.
Sie haben es eben schon angedeutet, solche Hybride können durchaus auch einen Überlebensvorteil haben gegenüber ihren Elternarten. Unter welchen Umständen ist sowas denkbar?
Das könnte dann der Fall sein, wenn in den Hybriden eben Gene beider Elternarten gelandet sind und jetzt einen Vorteil, eine neue Anpassungsfähigkeit zum Beispiel an geänderte Umweltbedingungen verleihen. Wenn wir da mal in die menschliche Evolution gehen, es ist ja heute unumstritten, eben durch die Analyse der Genome, die Svante Paabo mit seiner Gruppe MPI in Leipzig für evolutionäre Anthropologie gemacht hat, dass es sowohl Vermischungen zwischen Neandertaler und Homo sapiens gegeben hat, als auch Vermischungen zwischen Homo sapiens und einer bislang noch relativ kryptischen, ja, Linie in der menschlichen Entwicklung, den Denisoviern. Und dort kann man zum Beispiel plausibel herleiten, dass diese Denisovier-Gene, die zum Beispiel in die Tibeter geflossen sind, tatsächlich etwas mit Höhenanpassung zu tun haben. Also dass hier Gene, die aus einer anderen Linie nah verwandt, nah genug verwandt, dass eben Hybridisierung problemlos möglich war, diese Gene dann eben tatsächlich einen neuen Anpassungswert vermittelt haben.
Unter welchen Umständen können denn tatsächlich dann aus Hybriden eigene neue Arten entstehen?
Ja, also bei Pflanzen ist das sehr gut belegt. Da gibt es das Phänomen der Polyploidisierung. Das bedeutet, dass der Chromosomensatz sich verdoppelt. Also dass spontan auf einmal doppelt so viele Chromosomen vorhanden sind. Und das kann auch gleichzeitig mit einer Verkreuzung zwischen zwei verschiedenen Arten passieren. Dabei haben wir dann spontan wirklich eine komplett neue Art. Es gibt da wunderschöne Beispiele von Boxbärten, die nach Amerika eingeschleppt wurde, also europäische Pflanzen, wo sich dann zwei auf einmal über Polyploidisierung hybridisiert haben und man auf einen Schlag eine völlig anders aussehende neue Pflanzenart bekommen hat, die dann eben auch doppelt so viele Chromosomen hatte wie die Elternarten. Das ist so wirklich auf einen Schlag eine neue Art. Das ist allerdings etwas, was man bei Tieren in dieser Form nicht beobachten kann. Wir wissen inzwischen, dass es sehr viele Beispiele gibt, wo durch eine gewisse Vermischung zwischen Arten andere Gene in Tierarten eingeflossen sind und wir tatsächlich so einen Hybridschwarm auch bekommen, der immer noch mit den Elternarten fortpflanzungsfähig ist. Aber diese sehr spontane Bildung einer neuen Art, wie ich das gerade für Pflanzen beschrieben habe, das ist bei Tieren bis jetzt nicht beschrieben worden und ich denke auch nicht, dass es das in der Form geben wird.
Wie beeinflussen denn wir Menschen die Entstehung von Hybriden in der freien Natur, zum Beispiel durch den Bau von Brücken und Kanälen, durch das Abschmelzen des arktischen Eises, durch die Klimakrise oder auch durch den Transport von Arten?
Ja, ganz stark. Also die Globalisierung, die wir im Moment haben, der Transport von Arten über alle Erdteile hinweg, das ist natürlich etwas, was dann immer wieder die Möglichkeit schafft, dass Arten aufeinandertreffen, die eben nicht darauf selektiert wurden, sich nicht miteinander zu verpaaren. Und dadurch werden damit eben sehr viele Möglichkeiten geschaffen, wie es zur Hybridisierung kommen kann. Das Gleiche gilt genauso für den Klimawandel. Da gilt auch, dass sich dadurch Artenareale verschieben, also Arten im Moment eben weiter nach Norden wandern. Das beobachten wir ganz intensiv jetzt schon eine ganze Weile. Und dort auf die ansässigen Arten treffen, mit denen sie eben früher nie in Kontakt gekommen sind und von daher eben Hybridisierung nie stattfinden konnte, aber jetzt überhaupt erst die Gelegenheit dazu geschaffen wird.